Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Luca Pizzato. Schönen guten Abend. In der Sendung sprechen wir über politisches Theater. Dass Theater politisch ist, ist erstmal nichts Neues. Kai Voges, der neue Intendant des Schauspiel Köln, der versucht allerdings, neue Wege zu gehen und das Theater auch demokratischer zu machen. Wo es gesellschaftlich hingehen soll, das beschrieb er am Sonntag im Programm von Deutschlandfunk Kultur.
Dass die Sehnsucht nach Gleichheit, nach Gerechtigkeit, nach Frieden etwas ist, die wir teilen. Und der Weg dahin ist bei mir schon auch über Diplomatie, über Aufklärung, über demokratische Mittel notwendig, dass man dieser Gleichheitsgedanken und diesem Friedensgedanken näher kommt.
Sagt der Intendant Kai Voges. Seine neue Reihe am Schauspiel Köln soll seiner gesellschaftlichen Vision etwas beitragen. Darin möchte der Intendant journalistische Recherchen und Theater zusammenführen. Wie das funktioniert, darüber sprechen wir gleich in der Sendung. Außerdem besprechen wir ein dokumentarisches Musiktheater des Jewish Chamber Orchestra München über sephardische Juden und über eine Tagung im Haus der Wannsee-Konferenz in Potsdam, auf der sich mit den Verflechtungen von Geschichtsrevisionismus und Anti-Amerikanismus auseinandergesetzt wird. Aber zuerst schauen wir auf Neuigkeiten rund um die 61. Kunstbiennale in Venedig, die im nächsten Jahr stattfinden wird. Die USA haben gestern offiziell verkündet, wer ihren Länderpavillon kuratieren wird. Die Kunstbiennale in Venedig ist neben der Documenta in Kassel nach wie vor eine der wichtigsten Ausstellungen weltweit. Deshalb gilt die Leitung eines Länderpavillons als eine der höchsten Ehren, die man als Künstlerin erreichen kann. Wenn die großen Kunstnationen ihre Nominierungen bekannt geben, ist die Spannung dementsprechend hoch. Die USA hat nun ihren Künstler bekannt gegeben und das war eine ziemliche Überraschung. Mein Kollege Stefan Kolderhoff ist im Studio und weiß die Hintergründe. Stefan, warum überrascht die Ankündigung?
Weil es diesmal so überhaupt kein großer Name ist. Alma Allen heißt der Mann, ist 55, ein in Utah geborener, in Mexiko lebender Künstler, der vor allem plastisch, so zwischen Abstraktion und Ungegenständlichkeit arbeitet. Aber er hatte noch nie eine große Ausstellung in irgendeinem bedeutenden Museum in den USA, auch nicht in Europa oder in Asien und auch in den USA. Ich habe mit einer Reihe von Kolleginnen und Kollegen telefoniert, kennt ihn so gut niemand. Und wenn man jetzt weiß, dass vorher in dem Pavillon KünstlerInnen wie Robert Rauschenberg, Ed Ruscha, Jenny Holzer, Jasper Jones ausgestellt haben, dann ist das schon eine Überraschung.
Wie kann ich mir denn Alma Allens Kunst vorstellen?
Es geht ihm ausschließlich um Material und Form, also nicht um Inhalt oder um irgendein Thema. Das sind amorphe, organische Gebilde, fest aber. Also Kugeln oder ganz merkwürdige Formen, die man gar nicht irgendeiner geometrischen Form zuordnen kann, mit fast so etwas wie Ästen oder sowas. Das Ganze sieht mal gelartig aus, mal wie festes Material. Natur sei ihm sehr wichtig, sagt er. Also man kann nichts hineininterpretieren.
In Deutschland hat dieses Jahr ein Auswahlgremium aus Expertinnen aus Kunstpraxis und Theorie über die Auswahl der Kuratorin des Länderpavillons entschieden. Wie läuft das Auswahlverfahren in den USA?
In den USA war das bisher Sache des National Endowments for the Art. Das ist die einzige staatliche Kunstförderinstitution, die unabhängig entschieden hat. Denen ist nicht nur das, denen sind ganz viele Programme unter der Trump-Regierung inzwischen entzogen worden. Und es gibt jetzt eine neue Institution, dieses Jahr erst gegründet. American Arts Conservancy nennt die sich, eine gemeinnützige Organisation. Angeblich, wenn man auf der Website nachguckt, kann man wohl auch sehen, dass man gegen entsprechenden Einwurf größerer Scheine auch Mitglied werden und demnach mitentscheiden darf. Und ansonsten ist über diese Organisation sehr wenig herauszufinden. Die Geschäftsführerin Jenny Parido, das ist die einzige, die dort genannt wird, die hatte früher mal einen Tierfutterladen in South Tampa in Florida.
Nun stehen die Museen in den USA ohnehin schon massiv unter Druck. Die Regierung Trump versucht, Einfluss auf Themen, auf Einstellungen, auf Ausstellungen zu nehmen. Siehst du einen Zusammenhang in der Nominierung für Venedig?
Ja, ich glaube, den muss man schon sehen. Der Künstler selbst sagt zwar, dass ihm inhaltlich keine Vorgaben gemacht würden. Wenn man aber weiß, dass vorher eigentlich mal jemand anders, nämlich Roberto Lazzarini, ausgewählt worden war, der durchaus sich kritisch mit der amerikanischen Gesellschaft auseinandersetzt, dass der aber am Einspruch des Außenministeriums gescheitert gescheitert ist, dann muss man da schon politischen Einfluss sehen. Auch wenn man heute die Pressemitteilung des State Departments, das über allem schwebt, liest, die Kunst von Allen sei Symbol des kollektiven Optimismus, der Selbstverwirklichung und vor allen Dingen, sie fördert den Fokus der Trump-Administration auf die Präsentation amerikanischer Exzellenz, also des Herausragenden. Das kann man nicht anders sagen. Und Alex Greenberger vom Magazin Art News spricht deswegen auch von einer zutiefst entmutigenden Entscheidung. Er weist darauf hin, dass die Arbeit, die da jetzt ausgestellt wird, nichts aussagt über den Zustand der USA im Moment. Viel zu unverbindlich, viel zu unentschieden. Und wenn man sieht, dass in den vergangenen Jahren unter anderem Themen wie Sklaverei oder Kolonialzeit im Pavillon thematisiert wurden, dann kann man das eigentlich im Moment nur unterschreiben. Vielleicht tun wir dem Künstler allerdings auch großes Unrecht im Moment und er überrascht uns alle noch.
Es ist also eine politische Entscheidung, oder?
Ja, ich würde schon sagen, nach Make America Great Again, Propagandakunst oder Golddeko, wie Herr Trump das so gerne mag im Weißen Haus, klingt das zwar nicht, das traut man sich dann wohl auf der größten internationalen Kunstbühne doch nicht. Es ist aber sowas wie eine Flucht ins Unverbindliche, aus der man dann herauslesen kann, was man möchte oder was die Regierung gerade gerne möchte.
Unser Kunstreporter Stefan Koldehoff über den Bildhauer Alma Allen. Allen kuratiert im nächsten Jahr den US-amerikanischen Pavillon auf der Biennale in Venedig. Begriffe wie unverbindlich könnten von ihm nicht weiter entfernt sein. Theater- und Opernregisseur Kai Voges. Seit Spielzeitbeginn ist er Intendant am Schauspiel Köln. Er steht für, wie er selbst sagt, faktenbasiertes und ganz sicher politisches Theater. Was das bedeutet, konnte man im Januar 2024 im Berliner Ensemble erleben. Voges inszenierte eine szenische Lesung mit den Recherchen der Investigativplattform Korrektiv über jene Konferenz in Potsdam, bei der sich AfD-PolitikerInnen, rechte Meinungsführer und Unternehmer unter anderem über Remigration unterhielten. Auch am Schauspiel Köln will Voges weiterhin journalistische Recherchen auf die Bühne bringen. Dafür hat er eine neue Reihe entwickelt. Der Titel »Theater und Journalismus«. Unsere Theaterkritikerin Dorothea Markus hat sich die zwei jüngsten Stücke aus der Reihe angeschaut, die vor kurzem Premiere hatten, und berichtet, ob das Konzept aufgeht.
Angekündigt wurde es wie eine Sensation. Kai Voges setzte spontan einen Livestream aufs Programm. Anfang September erzählte Schauspieler Andreas Beck eine Fortsetzung der Korrektivrecherche »Geheimplan gegen Deutschland«. Live auf der Bühne und erstmals öffentlich verkündete er da den Ausstieg des bisherigen AfD-Mitglieds Erik Ahrens aus der rechtsextremen Szene. Kein geringerer als der führende Social-Media-Architekt der AfD.
Ahrens droht Kubitschek öffentlich. Er legt sich dazu auch noch gleich mit Martin Sellner an. Und dann steigt er aus.
Erstmals bezeugte Ahrens zudem das Remigrationstreffen in Potsdam eidesstattlich. Das Schauspiel Köln hatte einen Nachrichtenkurs gelandet, etwas, was sonst eher nur Medienhäusern gelingt. 17.000 Zuschauer hat das Theater per Stream damit erreicht. Und auch wenn nicht alles gleich brandaktuell war, ging es mit den journalistischen Gegenwartsthemen weiter. Recherchen über René Benko oder marode Kölner Brücken oder der Abend V13. Regisseur Stefan Kimmich brachte die Gerichtsreportage von Emmanuel Carrère über die Terroranschläge von Paris zur Uraufführung.
258 Schüsse in den ersten 32 Minuten, erst Salven, dann einzelne Schüsse.
Das Publikum sitzt mit auf der Bühne. Ähnlich wie der Gerichtssaal in Paris ist sie aus Sperrholz gebaut. Wie lauernde Tiere umkreisen die Schauspieler Claude Dedemo und Stefan Grill drei Tische und rekonstruieren Ausschnitte aus rund 1800 Zeugenaussagen. Wie Carrère versuchen sie, in die Perspektiven der Opfer, des Gerichts, ja sogar der angeklagten Terroristen zu schlüpfen.
Wenn sie in Molenbeek die nehmen, auf der einen Seite die verkackt haben und auf der anderen Seite die, die es geschafft haben, dann sind sie bei 80-20, ja? Ich gehöre eben zu denjenigen, die verkackt haben.
In quälender Detailliertheit und manchmal krasser Grausamkeit reihen sich da Geschichten aneinander. Doch am Ende gibt es eine Leerstelle, die des Autors selbst. Warum er sich die Qualen des Mammutprozesses angetan hat, bleibt offen. Letztlich geht die Inszenierung kaum über eine Internetrecherche hinaus. Welchen Mehrwert kann das Theater bieten, jenseits der Fakten, über die in Artikeln, Büchern und Wikipedia-Einträgen berichtet wird? Laut Kalle Fuhr, Hausautor und Leiter des Journalismus-Schwerpunkts am Schauspiel Köln,
ist diese Kraft des Analogen so viel intensiver. Es bleibt so viel mehr hängen, als wenn ich mal ebenso beim Abendessen noch eine Böhmermann-Show gucke. Und diese Kraft, die nur das Theater, nur das Live-Format haben kann, die ist aus meiner Sicht nicht zu unterschätzen.
Das trifft auch auf seinen in Zusammenarbeit mit Korrektiv entstandenen investigativen Bühnenessay Krieg und Frieden zu. Eigentlich ist das ein quälend langer, detaillierter Monolog über Putins Machenschaften und deutsch-russische Verstrickungen. Auf der Bühne steht einzig und allein Kalle Fuhr selbst. Vieles, was er erzählt, haben wir irgendwo schon mal gelesen.
Wo sind die Massendemonstrationen auf russischen Straßen? Warum kann Putin scheinbar schalten und walten, wie er will? Ich habe mir im nächsten Schritt mal angesehen, was mit Putins Gegnern über die 25 Jahre seiner Macht so passiert ist.
Allein die Zusammenstellung, die jetzt folgt, ist bestürzend, atemberaubend. Mit Fotos und kleinen Infos hören wir, wie Dutzende von Putin-Gegnern und Journalisten in Russland ermordet wurden, dass durch die deutschen Nord Stream 2-Planungen NATO-Geheiminformationen verraten wurden, dass dies den Überfall auf die Ukraine direkt vorbereitet haben könnte, dass die Gewinne der Düsseldorfer Rüstungsfirma Rheinmetall seit dem Ukraine-Krieg exponentiell gewachsen sind, dass es weder Lobbykontrolle noch Transparenz gibt, wenn es um die Kosten der deutschen Verteidigung geht. Die Inszenierung schafft Zusammenhänge, auf die man vorher nicht gekommen ist. Die Tatsachen rund um die Wehrpflicht und Energieabhängigkeit erschüttern dermaßen, dass es gut tut, nach Ende der Aufführung mit anderen darüber zu sprechen. Das Schauspiel Köln bietet Gesprächsformate an. Und so feiert der Schwerpunkt Theater und Journalismus die Kraft des Analogen und die der Gemeinschaft und nicht zuletzt eine demokratische Auseinandersetzung mit politischen Themen.
Unsere Theaterkritikerin Dorothea Markus über die Reihe Theater und Journalismus am Schauspiel Köln unter dem neuen Intendanten Kai Voges. Wenn man in Deutschland an das Judentum denkt, denken die meisten vermutlich an aschkenasische Juden und Jüdinnen. Deren kulturelle Wurzeln liegen in Mittel- und Osteuropa und die Mehrheit der jüdischen Bevölkerung weltweit sind auch heute aschkenasische Juden und Jüdinnen. Andere kulturelle jüdische Gruppen werden auch deshalb häufig übersehen, wie beispielsweise die Misrachim-Juden, deren Vorfahren aus dem nordafrikanischen und arabischen Raum stammen, oder die sephardischen Juden, deren Wurzeln in Spanien und Portugal liegen. Die Geschichte der sephardischen Juden greift jetzt das Jewish Chamber Orchestra München auf in seinem neuen Stück »Die Tore von Sepharad«. Seit dieser Saison ist das Orchester festes Orchestra in Residence an den Münchner Kammerspielen. Unter der Leitung von Daniel Großmann beschäftigen sich die MusikerInnen schon länger mit der Kultur und der Musik der sephardischen Juden. Die Tore von Sepharad wurde Sonntagabend uraufgeführt. Ich spreche mit unserem Opernkritiker Jörn Florian Fuchs, der das Stück für uns gesehen hat. Wovon handelt das Stück?
Wir unternehmen eine Zeitreise und gehen zurück, viele Jahrhunderte zurück. Und zwar der Dramaturg und auch den Text gestaltet hat, Martin Valdes-Staubert, der ist fix an der Schaubühne in Berlin und war lange an den Kammerspielen und kehrt hier ab und zu zurück. Er tritt auch auf der Bühne auf und er erzählt eigentlich in einer sehr kompakten Fassung, was geschichtlich dazu zu sagen ist. Also die Vertreibung der Juden eben von der Iberischen Halbinsel, die dann in alle Welt sich zerstreut haben, zwangsläufig eben, und die natürlich die Erinnerung an die Vergangenheit mit sich tragen, in der Kultur, in der Musik, in der Sprache, im Text. Und das ist der wesentliche Punkt. Und es gibt einen gewissen Bezug, was Überzeitliches, was man dann auch erleben kann, einfach dadurch, dass sehr viele Jugendliche dabei sind und mitwirken, die dann auch einfach Fragen stellen nach Ausgrenzung etc. Aber das kommt nicht didaktisch jetzt irgendwie so daher, sondern kommt auf eine sehr entspannte und interessante Weise.
Was wird da eigentlich auf die Bühne der Kammerspiele gebracht? Also was sehen wir?
Das ist eine Inszenierung, kann man nicht jetzt so direkt sagen. Es ist eher so eine Art Installation. Dadurch, dass so viele Musikerinnen und Musiker, auch die ganzen Chorsänger auf der Bühne sind, agieren die, reagieren die aufeinander, ducken sich. Es ist eine gewisse Bewegungschoreografie zu erleben. Und das ist etwas, was ich gar nicht kannte. Es haben noch Familien alte Schlüssel in ihrem Besitz, offenbar bis heute. Uralte Schlüssel natürlich, Jahrhunderte alt, als sie vertrieben wurden aus den damaligen Häusern in der Hoffnung, eben irgendwann zurückzukehren. Und dieses sehr, sehr poetische Bild, Sprachbild erstmal, das wird auf der Bühne auch dargestellt durch große Schlüssel, die eben durch dieses Ensemble immer wieder wandern. Und Valdez Staubert interagiert dann auch mit den Akteuren auf der Bühne. Ein sehr, ja, auch liebevolles Format, das ich aber sehr berührend und sehr überzeugend fand.
Sprechen wir über die Musik. Was hören wir?
Gustavo Strauss hat komponiert, hat einiges Eigenständige geschaffen. Es sind große Chornummern, auch teilweise nur instrumentale Passagen. Aber es gibt auch immer wieder eine Reminiszenz. Wir hören jetzt ein längeres Stück, und zwar ist es ein traditionelles sephardisches Volkslied, kann man sagen. Das erinnert an die verstorbene Großmutter des Erzählers im Stück.
Traditionelle sephardische Volksmusik also, gespielt vom Jewish Chamber Orchestra München. Auf der Seite des Jewish Chamber Orchestra las ich, dass das Projekt auch als Jugendprojekt gekennzeichnet ist. Waren also auch dezidiert junge Leute beteiligt?
Ja, das hören wir gerade schon bei den Sängern jetzt. Das sind Chöre von verschiedenen Schulen jetzt gewesen, auch Instrumentalisten. Das ist eine sehr gute Zusammenarbeit gewesen. Daniel Grossmann hat das toll dirigiert. Man merkt gar keine großen Unterschiede zwischen den, in Anführungszeichen, Profis und den Amateur, auch in Anführungszeichen, Musikern hier. Und das ist auch zielführend und in die Zukunft weiterführend. Das Orchester hat unter Grossmann schon wahnsinnig tolle Projekte gemacht, zum Beispiel vergessene jüdische Komponisten vorgestellt, Stummfilmmusik neu komponiert, auch eine eigene Bearbeitung, was könnte Klezmer in unseren Zeiten bedeuten. Das heißt, es ist ein unglaublich vielfältiges Orchester und Projekte wie dieses sind, finde ich, mittlerweile ein unverzichtbarer Bestandteil der Kulturszene in München, aber auch darüber hinaus, denn man tourt sehr viel und das Orchester übrigens setzt sich aus jüdischen und auch nicht-jüdischen Musikern zusammen und das ist auch eine wirklich positive Begegnung dieser Kulturen in jedem Sinne.
Das sagt unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs über das Stück Die Tore von Sepharad des Jewish Chamber Orchestra München. Wie wir auf Geschichte und historische Ereignisse blicken, das ist Teil gesellschaftlicher und nicht zuletzt politischer Deutungskämpfe. Wir sehen das heute in den USA, wenn Rassismus und Sklaverei aus den Lehrplänen verschwinden sollen. Wir sehen das in Deutschland, wenn der Holocaust als Vogelschiss und Adolf Hitler als Linker bezeichnet wird. Klassischer Geschichtsrevisionismus, der nicht neu ist. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs verbreiteten sich Erzählungen in Deutschland, dass die Alliierten, insbesondere die USA, schuld am Krieg gewesen seien. Und dass die Tatsache, dass Hitler den Krieg begonnen hat, ja nur eine Propagandalüge der Besatzungsmacht USA sei. Geschichtsrevisionismus und Anti-Amerikanismus gingen so Hand in Hand. Eine Tagung im Haus der Wannsee-Konferenz in Potsdam widmet sich genau diesem Thema unter dem Titel Ami Go Home. Geschichtsrevisionismus und Anti-Amerikanismus im Spiegel des Erinnerungsortes 1945. Der Historiker Dominik Rigoll vom Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam wird morgen auf der Tagung sprechen. Ich wollte von ihm wissen, wie für ihn Geschichtsrevisionismus und Anti-Amerikanismus zusammenhängen.
Im ersten Moment würde man ja denken, Geschichtsrevisionismus ist immer antiamerikanisch. Ne? Also man stellt sich so vor, wie zum Beispiel Neonazis in Dresden demonstrieren gegen den Bombenholocaust, ja? Also gegen amerikanische Bomben dann in Dresden und das dann mit dem Holocaust gleichsetzen. Ne? Das wäre ganz klar antiamerikanisch. Wenn man sich intensiv mit Geschichtsrevisionismus beschäftigt, merkt man allerdings, dass der von Anfang an, von 1945 an, nie nur eine deutsche Angelegenheit war, sondern eine internationale Koproduktion. Ja? Deutsche und Franzosen arbeiteten da sehr eng zusammen und eben auch Deutsche und Amerikaner von Anfang an. Deswegen ist der Zusammenhang zwischen Geschichtsrevisionismus, Negationismus, Holocaustleugnung und so weiter und so fort und Antiamerikanismus gar nicht so klar, wie man es auf den ersten Moment meinen würde.
Aber nur weil es eine internationale Kooperation gibt, quasi aus Geschichtsrevisionisten, heißt es ja nicht, dass es nicht auch antiamerikanisch sein kann.
Ja, also natürlich, ne? Es gibt Anti-Amerikanismus insofern, dass es anti-amerikanische Vorurteile stark gibt in allen Gesellschaften der Welt und so auch in Deutschland. Wenn man aber eben genau schaut, sind diese anti-amerikanischen Vorurteile meistens, würde ich behaupten, meistens eben nicht gegen das ganze Land gerichtet. Ja, also wenn Sie zum Beispiel auf der Linken schauen, wenn man sich die 68er zum Beispiel anschaut, die waren gegen den Vietnamkrieg, die sagten, die USA ist eine imperiale Macht, die uns dominiert und die sagten eben, Amigo home, wir wollen, dass die Amerikaner raus aus Deutschland gehen und so weiter und so fort. Gleichzeitig waren sie durchaus auch pro-amerikanisch, indem sie Jimi Hendrix abfeierten und Coca-Cola konsumierten. Mhm. Ja, also ich finde, diesen Widerspruch muss man sehen. Und das Gleiche gilt für Neonazis oder für Rechte. Also muss man gar nicht von Neonazis sprechen, für Rechte heute auch. Wenn Sie die AfD anschauen, da könnte man auf den ersten Blick sagen, die sind anti-amerikanisch. Ja? Aber wenn man genau schaut, lehnen die nur ein ganz bestimmtes Amerika ab. Ein liberales Amerika, ein multikulturelles Amerika. Ja? Was dann sozusagen von Rechtsextremen dann auch als jüdisches oder kommunistisches Amerika geframed wird. Und gleichzeitig lieben sie oder finden sehr gut, dass es jetzt ein Trump-Amerika gibt und das feiern sie ab. Und deswegen finde ich den Begriff Anti-Amerikanismus oft sozusagen irreführend oder jedenfalls verdeckt er eben diese Realitäten.
Wie sollten wir uns aus historischer Perspektive mit Anti-Amerikanismus in Bezug auf Geschichtsrevisionismus befassen?
Naja, ich glaube, es ist tatsächlich sinnvoll, statt von Anti-Amerikanismus in dem Sinn, also jedenfalls in den Beispielen, mit denen ich mich da beschäftigt habe, einfach von einer nationalistischen Lesart der Geschichte zu sprechen. Oder wenn man von linken Anti-Amerikanismus spricht, von einer linksradikalen Sichtweise. Ja. Und da betont man dann sozusagen was ganz Bestimmtes, was einem in einem Land nicht gefällt und das dann vielleicht dazu führt, dass man auch das ganze Land ablehnt. Aber meistens würde ich sagen, ja, wird nie das ganze Land abgelehnt.
Sagt der Historiker Dominik Rigol vom Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam. Die Tagung im Haus der Wannsee-Konferenz über Geschichtsrevisionismus und Anti-Amerikanismus geht noch bis morgen. Die Musikschulen in Deutschland warnen vor massivem Personalmangel. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Enne Seidel.
In den kommenden 10 Jahren gehen laut einer neuen Studie knapp 15.000 Musikschullehrerinnen und Lehrer in den Ruhestand. Es gäbe aber bei weitem nicht genug Nachwuchs, um all diese Stellen neu zu besetzen. Das ist das Ergebnis der sogenannten Mikado-Studie, die heute in Berlin vorgestellt wurde und an der unter anderem der Deutsche Musikrat und der Verband Deutscher Musikschulen beteiligt waren. Die Autorinnen und Autoren der Studie haben ausgerechnet, dass in 10 Jahren ungefähr 3/4 der Stellen unbesetzt sein könnten. Mindestens eine halbe Million Schülerinnen und Schüler würden dann keinen Musikunterricht mehr bekommen. Der Deutsche Musikrat und die Musikschulen warnen daher vor einer flächendeckenden Erosion der musikalischen Bildung in Deutschland. Gründe für den Nachwuchsmangel seien unter anderem schlechte Bezahlung und anspruchsvolle Arbeitszeiten an den Musikschulen. Die Generalsekretärin des Deutschen Musikrats, Antje Valentin, forderte daher heute im Programm von Deutschlandfunk Kultur:
Es müssen zuvorderst die Verhältnisse an den Musikschulen attraktiver werden. Weil wenn Musikschullehrkräfte ihren begabten Schülerinnen und Schülern sagen, lasst es mal lieber, werd nicht Musikschullehrkraft, das lohnt einfach nicht, du landest in der Altersarmut, dann ist das nicht gerade hilfreich für den Nachwuchs.
Antje Valentin vom Deutschen Musikrat zum Nachwuchsmangel an deutschen Musikschulen. Gut 5 Wochen nach dem Juwelendiebstahl aus dem Pariser Louvre hat die französische Polizei 4 weitere Tatverdächtige festgenommen. Wie genau sie in Verbindung mit dem Diebstahl stehen sollen, hat die zuständige Staatsanwaltschaft bisher nicht mitgeteilt. An dem Einbruch selbst waren im Oktober 4 Personen beteiligt. 3 Tatverdächtige sitzen bereits in Untersuchungshaft. Nach der 4. Person wurde bisher noch gefahndet. Die Diebe hatten am helllichten Tag Schmuckstücke im Wert von knapp 90 Millionen Euro aus dem Louvre gestohlen. Danach war das das Museum wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen in die Kritik geraten. Ein wichtiger Preis für Gegenwartskunst geht in diesem Jahr an den südkoreanischen Künstler Lee U-Fan. Er bekommt den Wolfgang-Hahn-Preis, der von der Gesellschaft für moderne Kunst am Kölner Museum Ludwig vergeben wird. Lee U-Fan ist bekannt für seine großformatigen Leinwände, auf die er mit breitem Pinsel, zum Beispiel Streifen oder Tupfen, in nur einer Farbe aufträgt. Mit dem Preisgeld von bis zu 100.000 Euro wird ein Werk des Künstlers für das Museum Ludwig angekauft. Außerdem wird der Preisträger in einer Ausstellung vorgestellt.
Enne Seidel mit den Kulturmeldungen. Das war Kultur heute. Nach den Nachrichten hören Sie die Informationen am Abend. Ein Thema dort, das Ende des EU-Afrika-Gipfel. Am Mikrofon verabschiedet sich Luca Pizzato. Guten Abend.